So, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, ihr wunderschönen Menschen und herzlich willkommen bei der neuen Folge von So noch 5 Jahre bis Tschüss. Hallo lieber Matthias.
Hallo lieber Max.
Es sind nur noch 253 Wochen, das entspricht 1776 Tagen. Unfassbar.
Unfassbar, ja. Und das entspricht ungefähr der durchschnittlichen Lebenserwartung des europäischen Maulwurfs.
Ich glaube, es ist immer mein Lieblingspart mittlerweile zu erfahren, was das ist. Der europäische Maulwurf. Ach ja, heute, ich liebe es. Heute haben wir die Fortsetzung von unserem Thema vom letzten Mal, nämlich die Wunderwelt der Börse, Part 2. Und ich muss sagen, ich bin, oder wir sind super begeistert von dem, was da so in Kommentaren von euch kommt, ne? Also zum Beispiel die eine Dame da, deren Namen ich gerade nicht zur Hand habe, die uns geschrieben hat, dass sie gerade die Hausaufgaben macht und nochmal ein paar Tipps uns gegeben hat und so. Also super. Also ich bin da total begeistert.
Ja, ich auch. Ich find's auch total super und verfolge das auch. Ich werde hier noch zum Social Media Nerd.
Ja, ich glaube auch. Also an dieser Stelle auch hallo an alle, die uns auf YouTube zuschauen. Ja. Und an dieser Stelle an die YouTube-Zuschauer, Entschuldigung, die letzten 3 Folgen, die wurden nämlich hochgeladen, aber nicht öffentlich geschaltet. Das heißt, ihr YouTuber hinkt jetzt ein bisschen hinterher, was den Podcast angeht. Aber
das holen wir schnell wieder auf.
Das holen wir schnell wieder auf, ganz genau. Bevor wir zu unserem Thema kommen, wie immer, der Rückblick auf die vergangene Woche. Heute fängst du mal an.
Oh ja, die vergangene Woche war spannend. Also, was ich nicht geschafft habe, ist immer noch nicht das Buch zu Ende zu lesen. Die 7 Wege zur Effektivität. Da hänge ich wirklich hinterher und ich muss sagen, zu Schande, ich habe nicht eine Seite gelesen. Ich habe es schlichtweg nicht geschafft. Ich habe andere Sachen geschafft, aber nicht das. Was mich gleich auf die Retourfrage bringt, mit deinen 10 Seiten pro Tag, wie schaut's da aus?
Ja, gut.
Wirklich?
Ja.
Ich bin begeistert.
Tatsächlich, sowohl mit dem Lesen als auch mit dem Sport. Ich bin sehr begeistert. Ich habe übrigens schon 5 Kilo abgenommen. Das ist gar nicht mal so scheiße, finde ich.
Schade, ich dachte, ich kriege dich mit der Frage. Gut, mache ich einfach weiter, denn ich habe tatsächlich was Gutes gemacht. Ich habe nämlich in dieser Woche meine ersten Investments getätigt. Ich habe ja nun, jetzt sind wir ja nur schon ein paar Wochen dabei und es gab mittlerweile mehrmals Gehalt und überhaupt und eine kleine Rücklage hatte ich ja auch und überhaupt. Und alles zusammen führte dazu, dass ich meine ersten über den Daumen 3.000 Euro investieren konnte. Und ich habe mich am Anfang nicht dafür entschlossen, in einen ETF, den ich zuerst ins Auge gefasst habe oder mehrere, zu investieren, sondern habe einen kleinen Mix gewählt. Ich habe eine Aktie gekauft und einen Optionsschein. Die Aktie ist LK Carbon und der Optionsschein ist ein Call-Optionsschein, ein ganz klassischer Call-Optionsschein, Plain Vanilla, auf BioNTech. Und das Schöne ist, beide sind schon im Plus, nicht viel, aber der Optionsschein schon über 10% und da sind immerhin schon 2.000 Euro drinne in dem Optionsschein. Ich habe also für 1.200 habe ich die Aktien gekauft und für knappe 2.000, bisschen mehr, 2.100, glaube ich, den Optionsschein. Jetzt werdet ihr sagen, das sind immer keine 3.000, ja, das sind mehr, aber ich habe mir den Wertpapierkredit zunutze gemacht, denn ich habe erst die Aktie gekauft und dann gibt mir meine Bank auf die Aktien, weil sie relativ safe sind, also im Verhältnis zu manch anderer Anlage, einen kleinen Wertpapierkredit von 200 Euro oder 250 und die habe ich gleich ausgeschöpft, damit ich ein bisschen mehr Optionsscheine kaufen konnte.
Also investiert mit dem Geld anderer Leute.
Ja.
Ausgezeichnet.
Ja, und das führte auch dazu, dass zumindest als Buchgewinn heute schon über 12% auf dem Optionsschein sind. Ist nicht alle Welt, bei 2.100 Euro sind halt nur 250 über den Daumen, aber haben oder nicht haben.
Das ist richtig.
Ja, also das ist das erste Investment und das habe ich euch übrigens auch transparent auf Instagram veröffentlicht. Da werde ich jetzt immer wieder mal dieses Depot oder den Bestand oder wie auch immer, ich weiß nicht, je nachdem wie groß die Listen nachher werden, wenn ich 20 Bilder posten, aber zumindest schreibe ich euch da rein, wenn ich an dem Tag was gekauft habe oder verkauft habe oder wie im Moment auch das Depot ist, immer ab und an. Also das habe ich transparent gemacht, ihr könnt also sehen, was ich gekauft habe, zu welchem Preis und heute habe ich, glaube ich, nochmal ein Bild, weil ich mich so gefreut hat, vom aktuellen Kurs des Optionsscheins, der gleich über 10% im Plus ist und damit auch 10% meines Kapitals.
Und damit erfüllt euch der großartige Matthias übrigens einen Wunsch, der häufig an uns rangetragen wurde, nämlich mal zu sehen, was wir denn so kaufen.
Ja. Ja, ne? Das werde ich jetzt fortlaufend machen. Ich habe extra dieses Depot dafür angelegt, damit ich das trenne von meinen übrigen Sachen. Und aus diesen ursprünglich mal 1.000, jetzt 3.000, aber nur, weil ich zweimal gespart habe und Geld gekriegt habe, machen wir die Millionen vielleicht, hoffentlich. Ganz sicher.
Ich wollte gerade sagen, ich höre Zweifel. Was ist denn da los?
Es klingt noch so lang, dieser Weg.
Ja, also 1.776 Tage.
Ja.
Ist schon viel.
Ja, also damit habe ich mich eben auch beschäftigt. Ich habe ein bisschen mir die Börse angeguckt in der letzten Woche, um mal ein bisschen wieder reinzukommen, Tritt zu fassen und habe mich halt für diese beiden Investments entschieden. Vielleicht noch kurz, warum? BioNTech sagt einem jeder, sagt ja, glaube ich, jedem was, dass dieses Unternehmen stellt einen Impfstoff her gegen Corona und zwar mit einer der größten Hersteller weltweit aktuell. Mit schon über 1 Milliarde Dosen, die sie verkauft haben und über 2 Milliarden Dosen, die sie noch in der Pipeline haben, also Bestellungen, wovon über 1 Milliarde allein nach China geht. Weil der chinesische Hersteller für die dortigen Impfstoffe, der kam mit seinem Wirkungsgrad nicht besonders weit und hat mit BioNTech da kooperiert und BioNTech wird den chinesischen Markt fluten und da leben bekanntlich ein paar mehr Menschen als bei uns und das wird noch was werden. Ich denke auch sowieso noch an diese ganzen Booster-Vakzine und so, also da geht noch was bei BioNTech, zumindest glaube ich das. Und deswegen werde ich den auch ein bisschen behalten, diesen Schein. Und LK Carbon ist ein Unternehmen aus dem Norden Europas und die filtern ein bisschen CO2-Luft oder Abgase vielmehr, nicht CO2-Luft, Abgase und verhindern den CO2-Ausstoß. Und das ist, glaube ich, eine Technik und eine Geschichte, die auch Zukunft hat für mich.
Geil. Noch was?
Nee.
Okay. Ja, was habe ich gemacht? Einmal, wie vorhin gesagt, weitergelesen. Ja, ich bin ja immer noch bei von dem Herrn Timothy bei die 4-Stunden-Woche. Mhm. Und es ist, ich muss sagen, das Buch, das fixt mich schon sehr an. Also das schlägt genau in die Kerbe rein, auf die ich Bock habe. Also
4 Stunden arbeiten.
Ja, so es geht auch ganz viel um cleveres Delegieren, ja, und um Zeitmanagement und sowas. Also ich empfehle euch das Buch. Also das ist ja, also das ist genau die Zielgruppe hier, glaube ich, für dieses Buch. Dann, ich habe ja letzte Woche berichtet, ich hatte mir ebenfalls einen Optionsschein gekauft, und zwar von Micron Technologies, Halbleiterhersteller. Den habe ich erfolgreich verkauft in der Zwischenzeit, auch mit 10% Gewinn. Hm. Das ist ja von Matthias und mir so generell so unsere Standard-Erwartungshaltung, 10% Gewinn in 4 bis 6 Wochen bei, ja, Optionsscheinen.
Ja, das stimmt. Aber jetzt für unsere Idee 5 Jahre bis tschüss werde ich diese Taktik ein bisschen ändern. Das ist das eine, was ich sozusagen privat mache. Das andere muss ich ein bisschen schauen. Jetzt habe ich ja, weißt du, ich habe ja nicht Zeit bis zur Rente oder den nächsten 30 Jahren, um die Dinger zu machen. Jetzt muss ich ja ein bisschen gucken, wie hole ich das meiste aus dem Kapital raus.
Stimmt.
Und ändert ein bisschen meinen, also zumindest für den Podcast, den diesbezüglichen Erwartungshorizont.
Von den Gewinnen, beziehungsweise von dem, also ich habe ja nicht nur, ich habe das, was ich gekauft habe, habe ich jetzt zurückbekommen, plus die Gewinne, die ich gemacht habe, das habe ich aufgeteilt zur Hälfte und ich habe mir ebenfalls eine Aktie gekauft und einen Optionsschein. Den gleichen Optionsschein wie Matthias, den BioNTech Call, habe ich ganz gecopy-traded. und ich habe mir Aktien gekauft von Games Workshop. Tatsächlich. Hm. Eine Liebhaberaktie von mir.
Ob das so klug ist, Max, da bin ich mir nicht sicher.
Wir werden es sehen. Ich glaube nämlich dran, dass die werden nämlich demnächst, also führt es ein bisschen zu weit. Also was ist Games Workshop? Das ist ein Hersteller von Tabletop-Spielen. Und die Nerds unter euch, die das kennen, so Warhammer 40k, Herr der Ringe und sowas, das wird alles von Games Workshop produziert. Und die haben vor ein paar Jahren eine ihrer Welten abgeschafft, nämlich das Warhammer Fantasy Universum. Ich war ein ganz großer Fan davon und die wollen sie jetzt aber wieder einführen, weil sie gemerkt haben, die Fans finden das scheiße. Und ich glaube, wenn sie das wieder einführen, dann werden die ganz viel Geld verdienen damit und gucken wir mal, ob es klappt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten damit. Hm. Genau. Ja, und ansonsten habe ich viel gearbeitet.
Ja.
Ne? Tja.
Muss ja. Es gibt noch ein anderes Leben irgendwie.
Muss ja auch sein.
Ja, leider. Aber bald nicht mehr.
Bald nicht mehr.
Diese 4 3/4 Jahre.
Pah. Ja. 253 Wochen kommen.
Ja, geschenkt. Mit links. Ich schaffe meinen Wahlwurf an und wenn der tot ist.
Kommen wir zum heutigen Thema. Mhm. Die Wunderwelt in der Börse Part 2. Matthias und ich, wir haben uns überlegt oder auch letztes Mal angekündigt, dass wir heute am Anfang so ein bisschen Börsenlexikon machen. Einfach, weil es wichtig ist, also erstens, weil es wichtig ist, dass ihr auch gewisse Grundbegriffe kennt und damit unbedingt umgehen könnt. Und zweitens, wenn wir zukünftig darüber sprechen, dass ihr uns auch folgen könnt und versteht, was wir da eigentlich sagen. Mhm. Genau, ich habe mich hier mal so eine kleine Liste geschrieben. Ich muss immer aufpassen, dass ich mich nicht so weit vom Mikrofon wegdrehe. Und werde die einfach mal durchgehen. Und
na, da bin ich gespannt.
Matthias wird antworten.
Na, toll. Wenn ich dir nicht mal eine Frage zurückstelle, wir schauen mal.
Das kriegen wir hin. Okay, das Erste, was ich hier stehen habe, ist der Kurs.
Der Kurs.
Was ist der Kurs? Woher kommt der Kurs? Wie setzt sich der Kurs zusammen?
Der Kurs, der Aktienkurs oder der Kurs eines gehandelten Instrumentes, eines Wertpapiers, ist der aktuell gültige Preis, zu dem es ein sogenanntes Settlement gab. Das Settlement bedeutet, zu dem Preis ging eine Aktie, ein Derivat, ein irgendwas von links nach rechts. Es wurde also gekauft und oder verkauft, also in der Regel ja beides, denn sonst würde es nicht funktionieren. Es ist ja immer, es wechselt einfach nur den Besitzer an der Börse, es wird nichts irgendwie zurückgegeben oder so. Es gibt da Ausnahmen, aber gehen wir von Aktien aus. Wenn einer verkauft, muss es der andere kaufen oder umgekehrt. Wenn du was kaufen willst, muss es jemand verkaufen, sonst gibt's nichts. Und der Preis, wo sich zwei dann sozusagen die Hände geben und sagt, alles klar, ja, das ist die Einigung, zu dem Preis verkaufe ich und der andere kauft oder umgekehrt, ist der Kurs, der zustande kommt. Und das, der schwankt halt je nach Angebot und Nachfrage.
Und wie schnell schwankt der?
Extrem schnell. Innerhalb von Millisekunden, weil das eben computergesteuert ist. Also es gibt noch ein paar Präsenzbörsen, Parkettbörsen, da wird noch ein bisschen mit Papier gearbeitet, aber das kannst du an einer Hand abzählen. Also wir gehen mal vom Computerhandel aus und das ist so schnell, wie Computer halt sind.
In einem Buch, das ich gelesen habe zu dem Thema, nämlich der Murphy, ja, technische Analyse,
ja.
Da wurde ein sehr schöner Satz gesagt. Ich habe, glaube ich, das Fachwort vergessen, das er genau gesagt, aber der Inhalt ist ungefähr, der Kurs inkludiert alles. Ist das Wort inkludiert richtig?
Ja.
Weiß nicht mehr. Also das sind auf jeden Fall alle Faktoren, die es gibt.
Ja.
Politisch,
das geopolitisch, ist ein, das ist eine Aussage der technischen Analyse vor allen Dingen. In der technischen Analyse gehst du davon aus, dass der Kurs ja alles beinhaltet. Jedwede Meldung, jedwede Nachricht, alle Befindlichkeiten, alle Empfindungen, alle, einfach alles. Einfach alles ist in dem jetzigen Kurs drinnen. Und das wiederum, ich glaube, wir sagten das letztes Mal auch schon, macht die technische Analyse insofern interessant, weil man sich daraus ableiten kann, naja, wenn das Verhalten der Menschen auch schon inkludiert ist, was die Voraussetzung ja wäre, und ich das Verhalten der Menschen analysiere, wie verhalten sich Massen, also in der Massenpsychologie, wenn gekauft und verkauft wird oder wenn schlechte Nachrichten kommen oder gute Nachrichten, dieser Herdentrieb, dann kann ich den an bestimmten Mustern wiedererkennen. Und wenn ich sie wiedererkennen kann, dann kann ich aus der Vergangenheit sagen, wenn das nochmal passiert, verhält sich der Kurs so und so, weil die Masse so und so reagieren wird. Und das lässt eine Prognose auf die Kursverläufe zu.
Ist übrigens, finde ich persönlich, ein unfassbar spannendes Thema.
Oh ja.
Börsenpsychologie finde ich so geil. Okay, das nächste Wort, das ich gestehen habe, ist das Order.
Eine Order ist ein Auftrag, der an die Börse geroutet wird, indem du der Börse sagst oder dem Computer an der Börse, ich möchte etwas kaufen oder ich möchte etwas verkaufen. Du gibst die Parameter dazu ein, was deine Bedingungen sind für den Kauf oder den Verkauf, und diese Bedingungen zusammengefasst ist die Order. Und diese Orders werden eben gematcht und aus dem Match gibt es einen Kurs. Denn wenn zwei Ordern sich treffen, nehmen wir Beispiel eine Kauf- und eine Verkaufsorder, und die haben dieselben Bedingungen, dann werden die aus dem Orderbuch gestrichen. Das Orderbuch wird dadurch kleiner und die Aktien wechseln Besitzer zu einem bestimmten Kurs.
Check. Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Order. Wenn ihr ihr habt ja die Hausaufgabe, nach dem letzten Mal euch ein Depot einzurichten, und vielleicht habt ihr schon mal rumgespielt oder so aus Spaß mal irgendwo draufgeklickt, da werdet ihr gesehen haben, dass wenn ihr eine Order aufgeben wollt, egal ob eine Kauf- oder eine Verkaufsorder, dass ihr dort verschiedene Möglichkeiten habt. Und die gehen wir jetzt auch einmal durch. Und zwar das Erste, was ich hier stehen habe, sind zwei Wörter, nämlich billigst und bestens.
Ja, also es ist notwendig, um eine Order überhaupt aufzugeben, dass du demjenigen, der sie ausführen soll, dem du den Zettel gibst und sagst, hier, kauf mal oder verkauf mal, dass der weiß, was soll er denn kaufen oder verkaufen. Also es muss rauf, was du kaufen oder verkaufen willst. Das zweite ist die Stückzahl, die da rauf muss, damit derjenige auch weiß, willst du davon eine Million oder eine Milliarde haben oder nur eine. Es geht in der Regel, nicht in der Regel, es gehen nur ganze Stückzahlen. Also du kannst nicht eine halbe Aktie kaufen, im Übrigen. Das geht nicht. Es geht nur eins oder ein Vielfaches davon.
Es sei denn, man macht das Ganze als Sparplan.
Ja, aber das ist eine Sache der, der jeweiligen Banken oder Depot führenden Institute. Die machen das dann für dich und rechnen das sozusagen künstlich für dich aus. Die Börse macht
das. Ach, ist das so?
Das ist so.
Da habe sogar ich noch was gelernt.
Ja, die Börse, das macht dann die Bank für dich. Deswegen wirst du immer sehen, wenn du einen Sparplan verkaufst und du hast eine krumme Stückzahl von 25,347 und du willst verkaufen gehen, verkauft er immer erstmal 25 am Stück und dann auf einmal kriegst du von der Bank nochmal die 0,347, weil sie die dann extra künstlich ausrechnen.
Hm, wieder was gelernt.
Ja. Ja, wo waren wir?
Billigst und bestens.
Billigst und bestens, genau. Also, wenn derjenige, der deine Order kriegt, weiß, was er kaufen soll und wie viel er kaufen soll, auch im Gegenwert, und du ihm auch noch sagst, wo er das kaufen und verkaufen soll, wir reden da vom sogenannten Handelsplatz, denn es gibt nicht nur eine Börse, es gibt diverse Börsen. Und je nachdem, wo das Finanzinstrument gehandelt wird, musst du ihm das sagen. Dann kannst du bestimmen, ob du ein sogenanntes Limit dazugeben willst oder nicht. Ich komme gleich dazu, was das Limit ist. Wenn du kein Limit angibst, wenn du ihm also nur sagst, geh an die Börse X, kaufe 5 Einheiten vom Wertpapier Y, dann kauft oder andersrum, da wird die Order sogenannt billigst gekauft. Es wird also versucht, unter all den Ordern, die dort im Orderbuch stehen, die bestmögliche Option für dich zu finden, was nicht zwangsläufig die billigste Version ist, sondern es ist einfach die bestmöglichste Option. Du kriegst einen Kurs, zu dem derjenige, der das Orderbuch führt, einen Deal machen kann für dich. Das kann über dem aktuellen Kurs sein, das kann ein Stück unterhalb des aktuellen Kurses sein. Also das ist eigentlich falsch, weil der Kurs ist ja immer eine Momentaufnahme, von daher kann man das so nicht sagen. Aber wenn wir uns die Handelsspanne des Tages anguckt, kann das besser oder schlechter für dich ausgehen, weil derjenige so lange wartet, bis er eine entsprechende Gegenpart findet. Also willst du was kaufen, bis er jemand findet, der etwas verkauft und sagt, mir ist es egal, was ich dafür kriege. Und dann sagt er, ja wunderbar, dem ist egal, dem ist auch egal. Mir ist auch egal. Also dann wird der Kurs festgelegt zu einem vorher noch nicht absehbaren Preis, je nachdem, wie der Markt so gerade ausschaut. Es wird also kein vorher festgelegter Preis definiert, sondern ein zufälliger, aber ein Preis, an dem möglichst diese Order mit einem Gegenüber gesettelt werden kann.
Einer, der halt geht.
Bitte?
Also quasi ein Preis, der halt geht.
Ja. Genau. Und wenn man Pech hat und man hat einen Markt, der nicht besonders liquide ist, wo also wenig Stückzahlen hin und her gehen, wo große Schwankungsbreiten herrschen, kann das schon mal ein für dich sehr ungünstiger Kurs sein oder aber auch ein für dich sehr günstiger, je nachdem, was das Gegenüber so hat. Denn es ist immer eine Transaktion von zwei Parteien. Von daher, ja. Und das Ganze gilt beim Verkauf auch. Da sagt man, okay, mir ist egal, verkauf dieses Instrument wiederum an der Börse X mit so und so viel Stückzahlen und hol das Beste raus. Deswegen bestens, hol mir das Beste raus aus dem Kurs, zu dem du verkaufen willst. Und das ist wiederum ein Preis, der so ein bisschen wie eine Wundertüte ist. Du weißt nicht, was bei rumkommt, je nachdem, wie sich der Markt an dem Augenblick verhält. Deswegen, da greife ich vorweg, ist es wichtig, mit sogenannten Limits zu arbeiten, eine Limit-Order einzugeben.
Das ist das nächste Wort auf der Liste.
So ist es. Und diese Limit-Order bestimmt nämlich den Preis, den du dafür bezahlst oder bekommst. Und das solltet ihr euch angewöhnen, niemals, never ever, ohne Limit arbeiten. Damit ihr einfach, aufschreiben jetzt und fett und dick und rot. Warum? Damit ihr einfach eine Preissicherheit habt und eine Garantie, dass ihr zu einem bestimmten Preis oder besser für euch euer Finanzinstrument kaufen oder verkaufen könnt. Ein Beispiel. Ich will eine Aktie X kaufen für 10 Euro. Oder aktuell ist die 10 Euro wert. So, das ist einfacher. Aktuell ist die 10 Euro wert. Und ich versuche sie möglichst billigst zu kaufen. Dann kann es sein, dass ich im Laufe des Tages, ich gebe die Order jetzt in den Markt, irgendwie im Laufe des Tages gibt es ein Settlement und dann habe ich sie aber gekriegt zu 11. Weil es ist einfach so im Orderbuch gestanden und an dem Tag war das einfach das Settlement, was für den Kurs oder für die Aktie zustande kam. Wenn ich aber sage, ich möchte sie mit Limit kaufen, das heißt, ich sage dem, der sie kaufen will, pass auf, ich zahle maximal 10 Euro, 10,00, nicht einen Cent mehr, dann kriegst du sie auch für 10,00 € und nicht für 1 Cent mehr oder günstiger, je nachdem, wie das Gegenüber, wie gesagt, ne, wir müssen uns ja die Hand geben zwischen Kauf und Verkauf, wie das Gegenüber diesen Preis mit dir settelt, aber du zahlst auf jeden Fall nicht mehr als 10,00
oder
Euro.
Auch gar nicht, falls du den Kurs nicht erreichst.
Das ist dann wiederum der Nachteil der Limit Order. Sollte sich der Kurs zum Beispiel rapide nach oben bewegen, der Markt steigt und zwar sehr schnell und du gibst die 10 Euro rein und bist zu knapp, dann ist es wie eine verpasste U-Bahn oder wie ein verpasster Zug. Du stehst am Bahnsteig und siehst noch die Türen zugehen, versuchst noch zu rufen, 10 Euro, ich will rein, 10 Euro. Aber der Zug fährt los und dann sind es 11, 12, 13, 14, 15, whatever. Oder ja, aber es reicht ja auch 10,01. Schon kriegt ihr eure Order nicht mehr durch. Und ja, das ist dann der Nachteil. Und da muss man sich, das ist übrigens eine große Baustelle für die Gefühle, die wir an der Börse haben. Denn wir neigen dazu, wenn wir etwas unbedingt haben wollen und wir sagen, ich will es für 10 Euro haben und jetzt ist der Kurs auf einmal, ich warte jetzt Viertelstunde, es passiert nichts. Ich warte eine Stunde, es passiert nichts. Und der Kurs ist immer bei 10,01 oder sowas oder 10,05, dass ich dann sage, ah komm, scheiß drauf. 10,05, ich gehe rein da. Wir erhöhen das Limit. Und jetzt versuchst du bei 10,05 und die Börse ist ein Schwein. In dem Augenblick, wo du das machst, Murphy's Law, ist der Kurs bei 10,06. Und dieses Spielchen könnt ihr ewig weitertreiben. Auf einmal verkauft ihr dann wirklich zu 10,40 oder 10,30 oder 10,20 und habt im Grunde gleich ein paar Prozent mehr ausgegeben, als ihr eigentlich wolltet. Genauso bei fallenden Kursen funktioniert das Limit im Übrigen genauso, dass ihr den Kurs dann hinterherlauft, weil ihr Panik habt, irgendwie nicht das richtige Limit erwischt zu haben. Aber da ist Börsenpsychologie im Spiel. Da ist nämlich Gier und Angst sind da große Faktoren.
Die beiden Endgegner.
Von denen ihr euch frei machen müsst. Also, aber da kommen wir noch mit den Strategien zu. Wichtig ist, macht euch vorher klar, was ist ein fairer Preis für euch? So, als wenn ihr in den Laden geht und sagt, alles klar, ich möchte irgendwie, weiß ich auch nicht, eine Milch kaufen, aber 1 Euro zahle ich dafür und nicht 1 Cent mehr. Und wenn die Milch 2 Euro kostet, sagt ihr leider nicht. Fertig. Es gibt genug Gelegenheiten an der Börse. Deswegen sind Limits so wichtig. Und das Limit im Verkauf im Übrigen ist genau das gleiche. Ich will etwas verkaufen und ich sag, der Order oder demjenigen, der sie ausführt, pass auf, verkauf mir hier meine X-Aktien Beispiel zum Kurs nicht unter 10 Euro. Das heißt, du kriegst in jedem Fall 10 Euro, wenn er denn ausgeführt wird, oder mehr, aber für 9,99 € wird deine Aktie nicht verkauft. Punkt aus. Dann behältst du sie halt, weil da kommt kein Settlement zustande. Du hast gesagt, nein, 10 Euro will ich haben und nicht 1 Cent weniger. Und deswegen sind Limits extrem wichtig, damit man zumindest unabhängig von dem Kursverlauf am Markt, dass man selber vorher kalkulieren kann, okay, das will ich haben, das bin ich bereit auszugeben, damit man eine eigene Planbarkeit gewährleisten kann, ist das unheimlich wichtig und es ist auch wichtig nachher für die Psyche, sich an diese Sachen zu halten, weil wenn du dich einmal mit dir selbst sozusagen vorm Spiegel geeinigt hast, okay, das ist es mir wert, das gebe ich aus, nicht 1 Cent mehr, dann ist es viel leichter, da auch mit umzugehen und sich dran zu halten in Zukunft. Also gewöhnt euch das an, mit Limit zu arbeiten in jede Richtung und seid da auch knallhart. Und wenn der Kurs nicht zustande kommt, shit happens. Es gibt genug Möglichkeiten an der Börse, weil es gefühlt unzählige Möglichkeiten gibt zu handeln.
Jeden einzelnen Tag.
Sie.
Okay, die nächste Order-Art, die wir hier haben, die finde ich super toll, also hätten alle Menschen in Deutschland, würden die das kennen, dann würde, glaube ich, die Aktienkultur in Deutschland ganz anders aussehen. Denn ich spiele jetzt an auf das Thema Telekom Börsengang. Du hast das ja sogar aktiv mitbekommen. Ich war da noch kleiner Butsche, wie du sagen würdest. Und zwar ist damals in Deutschland Folgendes passiert: Die Telekom ist an die Börse gegangen. Ja, vorher war es noch ein staatlicher Konzern, wurde dann privatisiert. Ne, aus schwarzem Postform auf gelb wurde magentafarbenes T auf weiß mit diesem Dididididim. Ja, und das wurde überall promoted. An jeder Litfaßsäule, in jeder Zeitung, Internet gab es noch nicht so richtig. Die T-Aktie kommt, die Volksaktie wurde es damals, glaube ich, genannt, oder?
Ja.
Ja, in der Bild.
Ja.
Ne? Die Volksaktie kommt, sei dabei, profitiert all davon. So, und dann haben die Leute auch massenhaft Telekom-Aktien gekauft. Dementsprechend ist der Kurs nach oben getrieben worden.
Alle haben sich gefreut.
Ja, genau. Warum ist er wieder nach unten?
Weil die Leute Gewinne mitgenommen haben.
Ja.
Zumindest die Institutionellen, die richtig viel Kohle gemacht haben.
Ja.
Und all die ganzen Privatanleger haben gedacht, was passiert denn da? Und haben zugeguckt, wie die Kurse wieder gefallen sind. Das ist noch viel, viel krasser passiert am sogenannten neuen Markt.
Stimmt.
Also da gab es so Aktien wie Cargolifter oder sowas, EMTV, die sind in Höhen geschossen, da ist Tesla ein Dreck gegen. Viele haben gekauft, wollten auf diesen Zug noch aufspringen und haben keine Ahnung gehabt, wie sie sich dagegen absichern, dass die Kurse wieder fallen. Und das ist tatsächlich ein Defizit, was absolut fahrlässig ist, aber für jeden erschwinglich und möglich, wenn man sich damit befasst hätte.
Ja, denn dadurch, dass die Leute dann, wenn sie den abstürzenden Kurs sehen, panisch verkauft haben, ist der Kurs immer weiter abgestürzt. Mhm. Und ich wette, jeder von euch und jede von euch kennt irgendjemanden, Elternteile oder so, die da Geld verloren haben. Bei mir ist es zum Beispiel mein Vater. Der massiv Geld verloren hat damals durch diese Geschichte. Und ja, hätten diese alle Menschen eine sogenannte Stop-Loss-Order verwendet, dann wäre das alles nicht passiert. Lieber Matthias, was ist eine Stop-Loss-Order?
Ja, eine Stop-Loss-Order ist eine Verkaufsorder, die ich in den Markt setze und an Bedingungen knüpfe. Und zwar Bedingungen, die in die Zukunft gerichtet sind. Also, ich habe eine Aktie gekauft, jetzt sagen wir mal zu 10 Euro, weil wir das Beispiel vorhin hatten. Und ich freue mich jetzt auch, dass diese Aktie steigt auf 11 Euro, auf 12 Euro, auf 13, auf 14 und so weiter und so fort. Und damit ich jetzt vor Verlusten gesichert bin und nicht zugucken muss, wie sie wieder auf 14, auf 13, auf 12, auf 10, 9 und 8 fällt, kann ich an der Börse eine sogenannte Stop-Loss-Order platzieren, die ein Limit beschreibt, was mit Abstand zum aktuellen Kurs eingeführt wird. Will sagen, die Aktie steht bei 10 Euro, ich gehe jetzt in den Markt, habe sie zu 10 Euro gekauft. Check. Damit ich jetzt aber nicht das Geld verliere, weil keine Ahnung, es kommt zum 9.11. September oder irgendwelche Kriege oder was, keine Ahnung, damit der Kurs jetzt nicht ins Bodenlose fällt und ich alles Geld verliere, sage ich, es gibt der Börse eine Order, in dem ich sage, pass mal auf, wenn der Kurs tiefer als 9 fällt, dann verkaufst du, nicht vorher. Der Kurs ist bei 10, alles ist super. Ich spanne sozusagen unter meinem Kurs ein imaginäres Netz, was den Kurs auffängt. Dieses Stop-Loss-Limit setze ich fix. Das heißt, es ist einmal platziert auf einen bestimmten Wert und muss von mir, wenn ich es als Stop-Loss formuliere, in der Order händisch angepasst werden. Also nehmen wir mal an, ich sage, okay, 10 Euro habe ich gekauft und ich bin eigentlich nicht bereit, maximal 10% meines Kapitals zu verlieren, mehr auf keinen Fall, das ist mir viel zu viel. Dann setze ich ihn bei 9 und solange der Kurs von 9 Euro nicht erreicht ist, passiert überhaupt gar nichts. In diesen Schwankungsbreiten 9,01 Euro, 9,20 Euro, 9,50 Euro kann die Aktie machen, was sie will, es passiert nichts, du behältst sie. Fällt der Kurs unter 9 Euro und sei es nur eine Sekunde, 8,99 Euro, dann greift dieses Stop-Loss und die Order wird scharf geschaltet an der Börse und zum nächstmöglichen Zeitpunkt bestens verkauft. Das kann ein Kurs sein, der ist dann wieder über 9 Euro. Das kann aber auch ein Kurs sein, der liegt bei 8,70 Euro, je nachdem, wie die Bewegung im Markt ist. Auf jeden Fall sichere ich da meine Gewinne ab und habe eine automatische Verkaufsorder, die abhängig von dem mir gesetzten Limit oder dem Netz, was ich unter meinem Kurs gespannt habe, meine Verluste absichern. Und das geht natürlich auch nach oben. Das war jetzt das Beispiel, wenn ich direkt gekauft hätte. Jetzt habe ich gekauft und lege ihn bei 9 Euro. Alles super, jetzt steigt der Kurs auf 11, 12, auf 13 Euro beispielsweise. Dann könnte ich wieder hingehen, weil ich ja regelmäßig meine Investments anschaue und sage, oh geil, jetzt bin ich 30% im Plus. Naja, ein bisschen Schwankungsbreite ist ja den Markt. Dann setze ich meinen Stop-Loss mal bei 12 und sichere mir den Gewinn. Dann großartig unter 12 wird das Ganze vielleicht nicht fallen, sondern von mir aus 11,90 Euro oder was, aber ist auch egal.
Und doch habe ich immer noch meine 20%
Plus. So ist es. Und sichere mir so den Gewinn, egal was der Markt macht. Und hätten das alle damals getan oder auch heute noch, es gibt so viele, die das nicht tun, würden sie sich vor einer ganzen Menge Verluste schützen oder hätten sich geschützt. Und tatsächlich passiert das heute immer noch haufenweise, dass die Leute das nicht setzen, was mir ein völliges Rätsel ist, liegt aber ein bisschen tatsächlich in der erklärbaren menschlichen Psyche. Wir wollen nicht Geld verlieren. Wir hassen es, Dinge zu verlieren, Sachen wegzugeben. Wir sind ja Jäger und Sammler. Und so ist es auch tatsächlich mit Aktien und möglichen Gewinnen. wenn diese Gewinne nicht vorhanden sind und ich verliere das Geld, dann möchte ich den Gegenwert behalten. Ich möchte es nicht einfach verramschen. Ich habe doch 10 Euro ausgegeben. Ich gebe das doch jetzt nicht für 5 Euro oder für 7 Euro her. Da behalte ich es doch lieber. Aber das ist leider psychologisch nicht richtig, denn ich vernichte mein Kapital und nimm lieber 5 oder 10% oder wie immer die Schwelle ist für das Individuum in Kauf und sagt, naja, dann ist das halt so, shit happens. Aber ich behalte noch was. Und ich muss jetzt mal kurz
die Kamera. Wir erinnern uns, nach 30 Minuten muss die Kamera mal kurz aus und wieder angemacht werden, damit sie wieder filmt. Und das machen wir genau jetzt. Dieser Kamerawechsel wird euch präsentiert von.
Na, von.
Hier könnte Ihre Werbung stehen.
Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee.
Meldet euch bei uns,
ja
wenn ihr wollt, dass wir Werbung machen.
Ja.
Ja, und auch daraus lässt sich jetzt wieder eine tolle Regel ableiten. Nämlich, wenn ihr was kauft, dann bitte, bitte, bitte platziert immer eine Stop-Loss oder damit ihr vor Verlusten geschützt seid. Ne?
Ganz genau.
Die Leute haben immer Panik vor Börsencrash, so dass man all sein Geld verliert. Wenn man eine Stop-Loss-Order gesetzt hat, dann ist das nicht schlimm. Überlegt euch, wie viel Verlust für euch ertragbar wäre. 5%, 10%, 25%, je nachdem, wie ihr da halt so drauf seid. Und setzt eine Stop-Loss-Order.
Ja. Die Frage wird natürlich zurechtkommen, ja, wo setze ich sie denn genau? Das höre ich immer wieder. Das ist allerdings sehr, sehr schwer zu sagen. Ja,
da machen wir
mal eine ganze Folge zu in 3, 4, 5 Episoden von jetzt an. Das wird noch ein bisschen dauern, weil wir dafür mehr Grundlagen brauchen. Wir sind da tatsächlich, würden wir dann einsteigen in die Analyse und Strategien und die abhängig von den Strategien. Es ist auch abhängig, wie ich Stop-Loss setze. Da hängen viele Faktoren zusammen. Euer Depotvolumen, eure Anlageerwartung, der Zeitraum, die Schwankungsbreite am Markt des Wertpapiers selber und. Da gibt es so viel mögliche Variablen, dass das zu komplex ist. Aber die einfachste Variante ist, es ist euer Geld am Ende des Tages. Was seid ihr bereit zu opfern, wenn es nicht so läuft, wie ihr wollt?
Genau. Ne? So. Das Risiko bei Stop-Loss-Ordern ist natürlich, dass wenn jetzt kein Börsencrash kommt, sondern einfach nur eine Schwankung, die ein Ticken größer ist als von euch veranschlagt, dann wird halt verkauft.
Ja.
Das ist dann die Schwierigkeit, das herauszufinden.
Ja, aber vielleicht für alle, die jetzt schon mehr wissen wollen, die durchschnittliche Schwankungsbreite des Marktes kann man an der Volatilität ablesen. Das ist die Schwankungsbreite des Gesamtmarktes, die Schwankungsbreite eines einzelnen Instruments, eines einzelnen Wertpapiers, gehen wir von einer Aktie aus, gibt die Kennzahl Beta wieder für alle, die irgendwie mehr wissen wollen. Das ist dann die durchschnittliche Schwankungsbreite einer einzelnen Aktie. Und in der Regel solltet ihr größer liegen als das, ist zumindest eine Empfehlung, weil ihr damit eben die Schwankungsbreite umgeht, die tagtäglich um diese Aktie im Laufe eines gewissen Zeitraums vorkommt und ihr nicht ausgestoppt werdet. Wenn ihr sagt, das ist aber viel zu viel, ich gehe doch hier nicht mit 10, 12, 14%, der Durchschnitt liegt irgendwie so bei amerikanischen Markt, ist glaube ich aktuell 14%, das ist so 13, 14 ist so die Jahresschwankungsbreite. Das ist natürlich viel Geld. Wenn ich 10.000 investiere und da über 1.200, 1.300 in Sand setzen würde, muss man sich überlegen, die muss man erstmal verdienen. Also man kann das natürlich auch darunter setzen, muss sich aber im Klaren sein, dass man gegebenenfalls ausgestoppt wird. Aber es ist nur für die, die vielleicht jetzt schon sich irgendwo einlesen wollen. Es ist weder eine Empfehlung, noch ist es irgendwie ein Rat. Es ist nur, damit ihr es mal gehört habt, wie man sich rantasten kann an das Thema, mit welchen Zahlen.
Und jetzt gibt es noch von der Stop-Loss-Order noch zwei sehr coole Varianten, die man auch kennen sollte, weil sie das strategische Repertoire an Möglichkeiten nochmal bedeutend ergänzen. Und zwar gibt es einmal das Trailing-Stop.
Genau, Trailing Stop Loss ist eigentlich die erweiterte Version des Stop Loss. Beim Stop Loss habe ich gesagt, ist es fix. Das Netz spanne ich einmal ein und bleibt bei einem Wert so lange, bis ich es physisch selber in der Ordermaske ändere. Wenn ich zu faul...
10 Euro Beispiel, 9 Euro ist Stop Loss, oder bei 9 wird es verkauft, Punkt.
Genau, und egal wie der Kurs ist, wenn er auf 20 steigt, ist die Stop Loss Order immer noch bei 9, wenn ich sie nicht geändert habe. Wenn ich ein fauler Mensch bin, und meine, nee, ich habe keine Lust, da jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr reinzuschauen, oder jedes Jahr sollte man es vielleicht schon tun, dann kann man ein sogenanntes Trailing-Stop-Loss setzen. Denn dieses Trailing-Stop-Loss hält einen gewissen Abstand vom Kurs und zieht sich sozusagen mit. Nehmen wir mal an, wir setzen den Abstand, wir sind wieder bei 10 Euro eingestiegen, und setzen den Abstand absolut auf 1 Euro. Dann ist das Trailing-Stop-Loss bei 9. Steigt der Kurs auf 11 Euro, wird das Trailing-Stop-Loss automatisch auf 10 mitgezogen. Steigt es auf 12, geht das Trailing-Stop-Loss
auf 11.
Yes, genau. Also dieser Abstand wird nach oben immer mitgezogen und nach unten wird er gehalten. Das macht ja Sinn. Ne? Das Netz soll ja unter uns bleiben mit dem Abstand. Also fällt der Kurs von 12 Euro auf 11,05 Euro, sind wir knapp dran, aber noch safe. Fällt es auf 11 Euro, sind wir immer noch safe. Fällt es auf 10,99, sind wir nicht mehr safe, dann wird halt verkauft. Aber der Vorteil ist, es zieht sich mit. Und diesen Abstand kann ich absolut setzen. Also im Beispiel jetzt von 1 Euro, 1 Cent, 5 Cent, 5 Euro, 50 Euro, was immer ihr wollt. Oder absolut. Quatsch, oder relativ. Oder relativ in Prozent. Das heißt, von 10 Euro kann ich beispielsweise sagen, ich setze einen 10% Abstand. Da, jetzt Obacht, ändert sich natürlich ein bisschen was. Bei 10 Euro ist es zwar immer noch 9, steigt der Kurs aber auf 20 Euro, ist der Stop-Loss bei 18. Denn ich bin ja bei 10% und nicht mehr bei 1 Euro absolut. Also ihr versteht den Unterschied, die Spanne wird größer, je höher der Kurs steigt. Ist auch ein probates Mittel, um das zu tun, aber der Vorteil ist, dieses Stop-Loss, was ich ursprünglich mal gesetzt habe, wandert mit und ich spare mir das ständige Anpassen.
Und die letzte Variante, die wir haben, ist meine persönliche Lieblings-Order-Art.
Dann erklär sie doch gleich.
Das ist nämlich OCO. Eine ja. OCO, also OCO-Order. Das steht für One Cancels Other.
Ja.
Ja, und das ist quasi die Variante, weil man kann ja pro Papier, das man handelt, immer nur eine Order setzen. So, also könnt ihr entweder eine Stop-Loss-Order setzen oder eine Limit-Order, aber beides gleichzeitig geht nicht. Und das kann man umgehen mit einer OCO-Order. Das ist quasi eine Kombination. Das heißt, ihr könnt sagen, verkaufe bei so und so viel oder sollte der Kurs auf so und so viel fallen, verkaufe. Also es ist eine Kombination aus einer Limit-Order und einer Stop-Loss-Order.
Genau.
Beispiel 10 Euro von eben. Wir können sagen, verkaufe automatisch bei 12 Euro, weil ich will 20% Gewinn machen. Und sollte der Kurs auf 9 Euro fallen, dann verkaufe bitte auch, weil ich möchte maximal 10% Verlust machen. Das kann man so auch absolut oder relativ machen. Also ihr könnt auch hier, wie beim Trading Stop, einen festen Eurobetrag setzen oder eine prozentuale Breite. Zahl, zu der es fallen kann, maximal. Mhm. Und dadurch seid ihr doppelt abgesichert, ne? Entweder macht ihr den Gewinn, den ihr machen wollt, oder ihr geht nur den Verlust ein, den ihr eingeplant habt.
Genau. 2 Order in einem macht es einfacher, spart uns einfach die Arbeit. Aber das ist nichts, was man nicht auch alles händisch und einzeln machen kann, wenn man relativ häufig am Ball bleibt.
Genau, ne? Sind dann einfach Sachen, die euch das Leben erleichtern, ja. Wenn ihr zeiteffizient seid.
Ja.
Finde ich schöner als faul. damit kann man das super machen. Und wenn ihr das alles jetzt mal kennt, billigst, bestens, Limit, Stop-Loss, Trailing-Stop und OCO, dann gibt's keine, eine gibt's noch, aber die benutzt man eigentlich nicht.
Was
oder?
Denn?
Ich hab's vergessen.
Du meinst den Kassakurs?
Genau. So.
Ja, der Kassakurs ist sozusagen der amtliche Mittelkurs. Den gab es früher, da haben die Banken irgendwie in Hamburg, unsere Hamburger Sparkasse, da ist man dann hingeradelt und da haben sie vom DAX die 30 DAX-Werte da ausgehangen und da konntest du sehen, wie die Aktien an dem Tag sozusagen im Mittel als Kurs standen und wie sie festgelegt wurden. Das gibt's heute noch. Es gibt immer noch so einen Settlement-Kurs, wo die meisten Orders aus dem Orderbuch zusammengeführt werden und die ergeben dann den Kassakurs, der hat aber eigentlich keine praktische Bedeutung für uns Händler und Trader. Okay. Also schon, aber nicht wirklich.
Also, wir fassen zusammen.
Ja.
Niemals ohne Limit.
Sie.
Und immer ein Stop-Loss setzen. Ob das jetzt ein Stop-Loss oder ein Trading-Stop oder eine OCO-Order ist, ist eurer persönlichen Gutdünken Strategie überlassen.
Yes.
Da werden wir noch drüber reden, über das Thema Strategie, sehr ausführlich. Da brauchen wir bestimmt
einige Folgen.
Da brauchen wir ein paar Folgen für, weil das wird viel. Aber immer, immer, immer mitmachen. Dann kann nichts passieren und dann ist das Ganze auch nie unsicher.
Genau. Und damit ihr das auch schön üben könnt, haben wir euch ja letztes Mal auf den Weg gegeben, ein Depot zu öffnen, ein richtiges Depot. Die Frage ist, ob ihr das schon geschafft habt in der Kürze der Zeit. Das ist aber auch nicht so wichtig. Zum Üben haben wir euch auch gesagt, nehmt euch entweder ein Stück Papier, eine Excel-Liste oder ein Musterdepot. Und wenn ihr das habt, egal in welcher Form, dann fangt mal an, mit diesen Orders rumzuspielen. Also mit dem Musterdepot ist natürlich schön einfach, da könnt ihr das direkt in so einer Maske auch machen, aber ihr könnt auch quasi eure geführte Order an der Börse durch euer bevorzugtes depotführendes Institut nehmen und mal gucken, was ihr da wo eingeben müsst. Und dann tut ihr mal so, aber ihr drückt natürlich nicht in real drauf, sondern nur auf dem Papier und spielt mal mit diesen Dingen rum und schaut mal, was passiert, was ihr kauft, wie ihr kauft und so weiter. Um ein Gefühl zu kriegen, wie die Börse so tickt, und damit ihr auch die ersten Erfahrungen sammelt, überhaupt wie so eine Order anzusetzen ist und wie es sich anfühlt, wenn so eine Order durch den Markt geht.
Ich habe hier noch zwei Sachen, über die wir nochmal kurz reden. Nämlich einmal habe ich hier noch Handelsplätze und einmal habe ich hier noch Handelszeiten stehen. Was hat es denn mit Handelszeiten auf sich?
Also Handelszeiten, wie ein normaler Laden, wo ihr einkaufen geht, Aldi, Mediamarkt, der Bäcker nebenan, der Fleischer, keine Ahnung, die haben nicht rund um die Uhr auf, sondern haben bestimmte Öffnungszeiten von bis. Und das gilt für die Börse genauso. Die hat auch je nach Region eine bestimmte Öffnungszeit. In der Regel kann man in Deutschland zwischen 8 und 20 Uhr handeln, an den Präsenzbörsen zwischen 9 und 17 Uhr. In der Regel, wohlgemerkt, es gibt ganz viele Ausnahmen, aber sagen wir mal, in Europa vormittags und nachmittags, in Amerika ab Nachmittag, ab so rund 15.30 Uhr bis rund 22 Uhr.
Also europäische Zeit, ne?
Europäische Zeit, genau. Und in Asien so ab 1, 2 Uhr nachts bis morgens um 8 über den Daumen. So dass man im Grunde weltweit rund um die Uhr handeln kann, aber in den jeweiligen Regionen, also an diesen Börsen, an diesen Läden, wo ich kaufen und verkaufen will, eben nur zu bestimmten Zeiten. Das könnt ihr aber auch in euren Instituten nachlesen oder im Internet kurz googeln, wann hat was eigentlich auf. Und da sind wir auch bei den Handelsplätzen, die Handelsplätze beschreiben. In welchen Laden gehe ich denn, um eine Aktie zu kaufen und zu verkaufen?
Genau, es gibt nämlich nicht nur die Börse.
Nee, es gibt nicht die Börse, es gibt ganz viele Börsen. Es gibt die klassische in Deutschland, die klassische Frankfurter Börse, die, glaube ich, jeder kennt, den Frankfurter Handelsplatz Parkett. Aber es gibt zum Beispiel auch den Xetra, die Xetra-Handelsplattform oder Tradegate. Es gibt tatsächlich auch Börsen in Berlin, Hamburg, Stuttgart und München. Und ihr werdet euch wundern, tatsächlich könnt ihr eine Lufthansa-Aktie auch an all diesen Standorten handeln. Denn es hängt davon ab, wie die Lufthansa als Aktienunternehmen sich platziert hat. Sie ist also hingegangen zu den verschiedensten Börsen und hat gesagt, naja, ich möchte, dass du mich aufnimmst, dass ich auch bei dir gehandelt werden kann, um eben einem breiteren Publikum zugänglich zu sein. Das wäre ungefähr so, als wenn ihr irgendeinen Gegenstand verkaufen wollt und den könnt ihr entweder nur beim Händler eures Vertrauens platzieren, dass der das für euch verkauft, oder ihr geht in ganz, ganz viele Läden und sagt, nimmst du mein Produkt und würdest das für mich anbieten an den Kunden und verkaufen. So machen es die Aktienunternehmen auch. Sie suchen sich verschiedenste Handelsplätze, an denen dieses Unternehmen handelbar ist. Und deswegen gibt es eben auch ganz verschiedene Börsen. Und da sind wir wieder bei der Order ganz zu Anfang. Du musst demjenigen, der die Order ausführt, was in der Regel der Computer ist, sagen, an welchem Handelsplatz, in welchem Laden will ich denn kaufen und verkaufen. Aber ihr seid gut beraten, immer die größten zu nehmen, weil die größten Märkte machen in der Regel auch die besten Preise.
Genau, und das ist auch die Erklärung dafür, warum ich habe zum Beispiel neulich mit einer Bekannten von mir über das Thema Trading gesprochen, die gerade auch angefangen hat, und die hat mich, glaube ich, um 23 Uhr hat sie mich angeschrieben, weil sie will gerade was kaufen, aber konnte nicht. So, und dann, das ist die Erklärung dafür, ne? Es gibt gewisse Trading-Zeiten und nur da könnt ihr das Ganze machen und auch nur bei bestimmten Plätzen. Okay, eigentlich haben wir noch eine größere Frage für heute, aber wir sind schon so in der Zeit, dass wir die, glaube ich, heute nicht mehr schaffen. Aber das macht gar nichts, weil diese Frage passt hervorragend auch zu den nächsten Themen. Nämlich wäre das die Frage gewesen, ja, was kauft man denn jetzt? So.
Ja, das können wir noch ganz kurz machen. Da gibt's relativ eine einfache Strategie am Anfang, oder was heißt Strategie? Nämlich, die heißt gesunder Menschenverstand. Ich kaufe nicht, weil ich Bock habe, was zu kaufen, und ich kaufe auch nicht um des Kaufens Willens. Ich meine, diese Lustkäufe, die gibt's an der Börse nicht. Das machen wir mit Geld nicht. Wir kaufen nur, was Sinn macht. Und was macht Sinn? Da sind wir im Thema Strategie. Wir haben gesagt, das vertagen wir auf ein andermal. Aber um zu üben, um mit eurem Musterdepot zu spielen, macht euch doch mal Gedanken, in welcher Zeit, und ich meine wirklich, in welcher Zeit leben wir gerade? Was ist gerade passiert? Welchen Unternehmen wirtschaftlich betrachtet geht es gerade gut? Welchen geht es nicht so gut? Welchen wird es vermutlich demnächst besser gehen? Denn die Börse handelt nicht, oder der Parkett, die Massenpsychologie, also wir sind ja eigentlich die Börse.
Wir sind der Markt.
Wir sind der Markt, und der Markt handelt nicht, was gerade ist. Der Markt handelt, was sein wird. Das ist ein großer Unterschied. Das, man hat, ihr habt bestimmt schon mal in den Nachrichten gehört, die ihr ja auch als Hausaufgaben mitbekommen habt, ist schon alles im Kurs eingepreist, ja, weil der Markt handelt nicht, was ist, sondern was sein wird. Und deswegen ist immer ein Blick in eine gewisse Zukunft sehr sinnvoll. Die Frage, die immer mit jedem Investment verbunden ist, ist welche, Max?
Was will ich in welcher Zeit womit verdienen?
Korrekt. Vergiss diesen Satz nicht, rot einrahmen, haben wir schon mehrmals gesagt.
Wenn wir auch jede Folge wiederholen.
Genau, dieser Satz bestimmt unter anderem den Zeitrahmen. Guckt ihr auf 2 Monate, auf 1 Woche oder auf 5 Jahre. Und je nachdem, auf welchen Zeitraum ihr guckt und investieren wollt, müsst ihr auch gucken, was passiert innerhalb dieses Zeitraumes. Also gucke ich mal auf ein Jahr, also sage ich jetzt mal, nur um was zu sagen. Und ich frage mich heute, was sieht denn in einem Jahr womöglich besser aus als heute? Dann würde mir doch spontan in unserer Corona-Zeit die Reiseindustrie einfallen und Airlines, die im Moment sehr gebeutelt sind, weil sie eben nicht nach Amerika und nach Asien fliegen können, weil da darf im Moment keiner hin. Aber wenn sie es wieder dürfen, werden sie vermutlich viel, viel mehr Gewinne machen. Das wirkt sich auf die guten Zahlen dieser Airlines aus und diese Kurse werden vermutlich steigen, weil die Aussichten bei diesen Airlines und bei diesen Unternehmen sich deutlich verbessern. Dementsprechend wäre das rein logisch. In einem Jahr könnte ich mir vorstellen, Airline geht es deutlich besser. Das heißt, die Kurse der Airlines werden vermutlich auf ein Jahressicht, wenn das meine Annahme wäre, steigen. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Sich zu fragen, was läuft jetzt schlecht, was läuft in einer Periode X von jetzt besser, bestimmt meine Anlageentscheidung und sollte mit gesundem Menschenverstand auch erfassbar sein für jeden von uns.
Das bedeutet für euch mit eurem Musterdepot bis zum nächsten Mal. Überlegt euch, macht euch diese Gedanken und überlegt euch doch mal, was bis zur nächsten Woche sich sein könnte, was eure Erwartungshaltung ist und kauft euch damit mal was. Ne? Musterdepot, ja, wie gesagt.
Kann ja auch bis zum nächsten Monat sein, denn wir sind ja noch nicht so tief in die Strategie, aber und macht euch vorher klar, was erwarte ich in welcher Zeit, denn es nützt ja nicht, jetzt zu kaufen Airlines, nur weil ich das jetzt gerade gesagt habe und 2 Wochen später, guck ich rein, ist auch gar nichts passiert, im Gegenteil, sie sind da gefallen. Dann stimmte sozusagen eure Erwartungshaltung nicht mit dem Kauf überein. Ihr müsst also schon gucken, denn das ist ja das, was dieser Satz auch macht, auch wenn ihr gekauft habt, dass ihr überprüfen könnt, bin ich noch im Soll? Stimmt das alles so, wie ich mir das gedacht habe? Von daher, dieses Matching müsst ihr mal machen. Also was will ich in welcher Zeit mir wie viel Einsatz verdienen, ist die Grundlage, um an der Börse zu handeln und auch euer Guiding-Instrument, eure Leitplanken, um euer Investment jederzeit zu prüfen. Und da könnt ihr mit dem Musterdepot und mit gesundem Menschenverstand jetzt mal ein bisschen spielen.
Und damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt der heutigen Folge. Unsere Folgen werden immer länger, ne? Immer
ja.
Und zwar haben wir eine Kritik bekommen.
Oh.
Und zwar bezieht die sich auf unsere Firma, die wir letztes Mal die wir letztes Mal vorgestellt haben, kam auf unserem Discord-Server von MK11 und MK11 schreibt: Warum wollt ihr das Copy-Trading kostenpflichtig machen? Das widerspricht sich doch mit dem Leitgedanken eures Podcasts. Ich dachte, ihr wollt uns transparent auf dem Weg von 5 Jahren bis Tschüss mitnehmen. Ich kann ja durchaus nachvollziehen, dass ihr mit dem Podcast auch ein bisschen Geld und Aufmerksamkeit bekommen wollt. Das ist ja auch in Ordnung. Zum Beispiel habe ich auch schon über eure Links 2 Bücher gekauft. Danke an dieser Stelle. Aber besonders das Copy-Trading ist doch Bestandteil eures Podcasts. Zumindest ergibt es für mich persönlich nur Sinn, wenn man auf eurer Reise auch möglichst viel mitbekommt. Aber wenn der wichtigste Baustein entfällt, dann werde ich den Podcast nicht weiterverfolgen können. Das wäre sehr schade. Diesen Zugang sollte man kostenlos ermöglichen. Eventuell könnt ihr ja Werbung schalten.
Ja. Also, natürlich machen wir alles transparent, denn sonst hätte ich jetzt nicht auf Instagram gepostet, was ich gerade gekauft habe und demnächst hoffentlich noch dazu kaufen werde, wie auch immer. Das mache ich natürlich transparent. Was dieses Copy-Trading betrifft, ist ein Unternehmen, was wir, Max und ich und noch jemand anders oder noch 2 andere gegründet haben, einfach um zusätzliche Einnahmequellen für uns zu generieren. Und den Aufruf, der gilt ja auch an euch, gründet Unternehmen, macht irgendwas, schreibt Bücher, gebt Hausaufgabenhilfe, Musikunterricht, whatever. Also seid unternehmerisch tätig, um eure Einkommen zu erhöhen. Nichts anderes machen wir. Das hat aber per se nichts mit dem eigentlichen Copy-Trading zu tun, dass die Idee dahinter ist, eine Copy-Trading-Idee, die wir dort vermarkten. Aber das hat nichts mit diese eine Million zu tun oder 1,5 für Max, die wir uns als Ziel gesetzt haben. Das machen wir selbstverständlich transparent. Jedes Mal, wenn wir etwas kaufen oder verkaufen, habe ich jetzt zumindest ja schon angefangen, wie ihr gesehen habt, auf Instagram. Dort werde ich es auch tun. Vielleicht machen wir auch mal einen TikTok dazu, keine Ahnung, wenn sich das lohnt. Aber auf jeden Fall, da schreibe ich rein und Max demnächst sicherlich auch, genau, was haben wir gemacht und warum haben wir es gemacht und warum, da werden wir wahrscheinlich nicht den Platz haben, aber was haben wir gemacht, und das könnt ihr dann zeitnah am selben Tag, wahrscheinlich in derselben Stunde noch, wo wir es gemacht haben, nachvollziehen. Also keine Angst, hat das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, unsere 5-Millionen-Geschichte, 1-Millionen-Geschichte und 1,5-Millionen-Geschichte machen wir, was die Börse betrifft, da auch sicherlich transparent.
Apropos TikTok, danke an dieser Stelle. Eins unserer Videos hat über 10.000 Aufrufe gekriegt.
Jui.
Nämlich, dass wir über das Thema Bücher schreiben.
Echt?
Ja.
Geil.
Hammer. Richtig geil. Okay, ihr Lieben, das war's für heute. Nächste Folge reden wir dann über das Thema Börsenweisheiten und Börsensprüche als Einleitung für das ganze große Thema Investmentstrategien oder Börsenstrategien, konkreter gesagt.
Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was Börsenweisheit ist. Habt ihr bestimmt schon gehört, the trend is your friend, window dressing, greif nie in ein fallendes Messer.
Sell it, may and go away.
Sell it, may and go away. Genau, solche Sachen werden wir mal unter die Lupe nehmen.
Und damit würde ich sagen, sind wir durch für heute. Das Abschlusswort hat der große Matthias.
Oh, ich, damit bin ich überfordert. Also, 50 Minuten sind rum, wir werden immer länger. Und ich fürchte, beim Thema Börse werde ich mich auch richtig auslassen können. Deswegen werden die nächsten Folgen wohl auch länger. Und ich quatsche schon viel zu viel und lach schon wieder. Ich höre jetzt auf, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche mit viel Einkommen und ganz vielen neuen, geilen Ideen, die ihr umsetzt. Und hoffentlich ein bisschen Feedback auch für uns. Und in dem Sinne, eine schöne Woche wünsche ich euch.
Bis nächsten Sonntag.